Deutschlandfunk Sprechstunde. Mit Carsten Schröder am Mikrofon. Guten Morgen. Das häufigste Verhütungsmittel in Deutschland ist nach wie vor die Pille. Trotz aller Nebenwirkungen, die ihr zugeschrieben werden. Rund 7 Millionen Frauen schlucken täglich die Pille, wobei man natürlich sagen muss, die eine Pille gibt es nicht, es sind ganz verschiedene. Um Verhütung geht es heute in der Sprechstunde, um Wirkungen und Nebenwirkungen, um etwas unbekanntere Methoden, wie zum Beispiel die Kupferkette, und um die umstrittene Pille danach. Wie immer können Sie sich mit Ihren Fragen telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden drei Themen. Wachsam bleiben. Das neue Vogelgrippevirus H7N9 breitet sich in China aus. Zu viel Kaiserschnitte. Eine europäische Initiative soll die Zahl der natürlichen Geburten anheben. Und Krebserkrankungen bei Frauen. Auf einer internationalen Konferenz in Berlin wurden neueste Entwicklungen diskutiert. Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um das Schlagwort Lymphome. Hier nun die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Die Faxnummer hat am Ende 65 und unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@dradio.de. Unser Experte für Verhütungsfragen heute Vormittag ist Professor Peter Mallmann. Er ist Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität Köln. Guten Morgen, Herr Professor Mallmann.
Guten.
Bei den Risiken und Nebenwirkungen der Pille wird eines immer wieder genannt, nämlich das Thromboserisiko. Und im Januar kamen nun besorgniserregende Meldungen von unseren Nachbarn in Frankreich. Dort ist nämlich das Präparat Diane 35 verboten worden. Das ist ein Präparat, das in Deutschland von Bayer hergestellt wird. In Frankreich wurden 4 Todesfälle auf die Einnahme des Medikaments zurückgeführt. Man muss dazu sagen, dass Diane 35 eigentlich ein Aknepräparat ist, aber auch verhütende Wirkungen hat. In Deutschland ist es immer noch zugelassen. Sind die deutschen Arzneimittelaufsichtsbehörden da zu sorglos?
Also man sollte Diane 35 bewusst und gezielt einsetzen bei den Frauen, die es für ihre Hautprobleme und sonstige Probleme benötigen. Das Problem ist, dass jede Frau ein Thromboserisiko hat. Man sagt so 1 bis 2 auf 100.000 in der relevanten Altersgruppe so 20 bis 35. Dieses Risiko steigt unter diesen Präparaten wie zum Beispiel Diane 35 oder auch anderen neuen modernen Pillen auf ungefähr 4 bis 5 auf 100.000. Das heißt, man muss eine Vervierfachung des Risikos annehmen, allerdings das Ganze auf einem niedrigen Niveau. 4 von 100.000 Frauen bedeutet ja, dass sozusagen alle anderen nicht mit diesem Risiko zu leben haben. Wichtig ist es, die Frauen zu identifizieren, deren Risiko einer Thrombose erhöht ist.
Und welche Frauen wären das, die dieses Risiko hätten?
Erster Risikofaktor ist die Anamnese. Das heißt, man muss gezielt nachfragen, ob es solche Ereignisse in der Familie gab oder aufgetreten sind und dann eine gezielte Diagnostik zu betreiben, zu schauen, ist diese Frau Träger einer erblichen Veranlagung, eine Thrombose zu entwickeln.
Das, also sozusagen die Veranlagung, die erbliche Veranlagung wäre das erste Risiko, das Hauptrisiko. Gibt es noch weitere?
Ja, das größte Risiko, was wir selber beeinflussen können, ist das Rauchen. Das heißt, durch das Rauchen kommt zu dem ganzen Risikofaktor Pille noch eine dramatische Risikosteigerung dazu. Deshalb ist eigentlich die generelle Empfehlung, nicht rauchen, wenn Pille, was meistens missachtet wird, zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere bei Frauen über 35. Doch sollte man kategorisch jede Frau, die raucht, von der Pilleneinnahme ausschließen.
Es geht aber auch natürlich um jüngere Frauen und das Beispiel zeigt ja auch, wie vielschichtig das Problem ist. Pubertierende Mädchen haben häufig ein Akne-Problem und sie haben genug Probleme mit ihrer aufkeimenden Sexualität. Da ist es vielleicht sehr verlockend zu meinen, ich nehme hier was gegen meine Akne und nebenbei ist es noch ein Verhütungsmittel für den Fall der Fälle. Ist sowas ein Verkaufsargument?
Es ist in der täglichen Routine einfach zwingend notwendig, etwas anzubieten. Das Problem dieser modernen Präparate ist, sie sind alternativlos. Das effektivste Medikament zur Empfängnisverhütung und gleichzeitig Regulation von Hautproblemen ist nun mal eine Hautpille in der Form der Diane. Und dafür haben wir keine richtig sinnvollen Alternativen. Und vor die Alternative gestellt, mit den Pickeln weiterzuleben oder ein in dieser Größenordnung, wie erwähnt, bestehendes Thromboserisiko zu akzeptieren, sind viele Mädchen nach entsprechender Risikoaufklärung bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Hauptsache, die Haut stimmt.
Mhm. Sie haben jetzt schon die Wirkung der Pille angesprochen. Es gibt ja nun ganz unterschiedliche Pillen und unterschiedliche Bezeichnungen. Mini-Pille, Mikropille, Pillen der ersten, zweiten, dritten, vierten Generation, Einphasenpillen, Zweiphasenpillen. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, was es eigentlich für Pillenarten gibt?
Also die allgemein üblichen Pillen sind die Mikropillen, also Pillen mit einer möglichst geringen Hormondosierung. Und das sind jetzt die Pillenpräparate der neuesten Generation. Bei diesen Pillen gibt es diejenigen, die die konstante Zusammensetzung der Hormone haben über den gesamten Verlauf des Zyklus, die sogenannten Einphasenpräparate. Diese Präparate sind in der Anwendung sehr bequem, weil man sie auch schon mal über 6 Monate oder 12 Monate am Stück nehmen kann. Man nennt das einen Langzyklus, sodass die Mädels dann nur noch alle 6 oder 12 Monate ihre Periode bekommen, was durchaus angenehm ist.
Und weswegen heißen die Einphasenpräparate?
Weil sie eine konstante Phase haben, also die ganze Zeit die gleiche Konzentration des Östrogens, des Hormons der zweiten Zyklushälfte, des Gestagens. Und deshalb, weil sie immer konstant nur eine Dosierung haben, nennt man sie Einphasenpräparate.
Aber es gibt auch Zweiphasenpräparate.
Ja, die klassischen Pillen, die wir heute haben, Jasmin, Valette und dergleichen, das sind Einphasenpräparate. Die Zweiphasenpräparate passen sich dem Zyklus etwas besser an, haben in der ersten Hälfte des Zyklus eine andere Konzentration als in der zweiten Zyklushälfte. Und dann gibt es natürlich die Dreiphasenpräparate, die dann nochmal um den Eisprung in der Zyklusmitte nochmals adaptiert eine andere Konzentration enthalten. Standard sind meistens die mit der konstanten Hormonkonzentration, die Einphasenpräparate. Für die Frauen, die darunter Blutungsprobleme oder andere Beschwerden haben, wechselt man dann auf 2- oder 3-Phasenpräparate.
Man liest immer wieder, dass gerade bei den modernen Pillen das Thromboserisiko besonders hoch ist. Ist das so?
Ja, die Präparate, die wir am liebsten verorten, weil sie als Nebeneffekt zum Beispiel einen positiven Effekt auf die Haut haben, die als positiven Effekt die Gewichtszunahme unter den Hormonen verhindern. Wir dürfen nicht vergessen, Östrogene werden ja bekanntermaßen auch zur Kälbermast eingesetzt und die gleichen Östrogene sind auch in der Pille enthalten. Also die Präparate, die diese wunderbar positiven Nebeneffekte haben, sind mit einem leicht erhöhten Thromboserisiko vergesellschaftet. Die Tatsache, dass wir hier in Deutschland diese Präparate nicht restriktiv einsetzen, sondern sogar die am meisten verwandten Präparate sind, ist daran begründet, dass wir hier glauben, eine bessere Risikoselektion zu betreiben. Das heißt, wenn wir durch entsprechende Anamneseerhebung und Selektion unserer Patienten die Risikofälle aussondern, hoffen wir, dass damit das Thromboserisiko in einer vertretbaren Höhe besteht. Allerdings nochmals, die Pille ist grundsätzlich immer mit einem Thromboserisiko verbunden, allerdings in geringem Umfang.
Und die besonderen Risikogruppen hatten wir schon genannt, das war eine erbliche Veranlagung und das Rauchen.
Ja.
Gibt aber noch mehr Nebenwirkungen außer der Thrombose. Was kann noch passieren oder welche Nebenwirkungen gibt es noch?
Man sollte als Pilleneinnehmerin gesund sein. Das heißt, Leber, Kreislauf, all diese anderen Dinge, Krebserkrankungen, alles das sind klassische Kontraindikationen. Die Nebenwirkung, unter denen Frauen leiden unter der Pille, ist die Gewichtszunahme. Wir erinnern uns an die Kälbermast. Das ist eine Situation, die in der Praxis so umschrieben wird, seitdem ich die Pille nehme, brauche ich sie eigentlich nicht mehr. Das heißt, ein Einfluss auf Libido und das Sexualverhalten kann unter der Pille eintreten. Und natürlich Stimmungsschwankungen dergleichen. Das sind alles Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und da muss man im Kontakt mit den Patienten bleiben und gegebenenfalls korrigieren.
Ist eine sogenannte Pillenpause eigentlich wichtig und richtig?
Unsere Mütter und Großmütter haben uns immer gesagt, das kann nicht gut sein, immer diese Hormone zu schlucken. Und dementsprechend war das früher üblich, doch mal eine Pause zu machen, dass sich der Körper erholt. Mit zum Teil sehr einschlägigen Nebenwirkungen, die wir dann alle heute als Kinder bewundern. Das ist heute unüblich geworden. Die Pillenpause braucht man nicht mehr. Und wie gesagt, man kann auch die Pille 6 oder 12 Monate am Stück nehmen und erst dann seine Periode bekommen. Auch das ist vom biologischen Gesichtspunkt her vertretbar.
Wird man denn nach Absetzen der Pille besonders leicht oder besonders schwer schwanger?
Genauso wie vorher. Die langjährige Einnahme der Pille hat auf die zukünftige Fruchtbarkeit keinen Einfluss.
Verlassen wir mal den großen Themenbereich Antibabypille und kommen zu dem, was ich natürliche Familienplanung nennt. Dafür gibt es sogar eine Abkürzung, NFP, natürliche Familienplanung. Vielleicht hört sich das wissenschaftlicher an. Bei der natürlichen Familienplanung betrachten Frauen die Veränderungen ihres Körpers während des Zyklus, um dann ihre fruchtbaren Tage zu bestimmen. Also Körpertemperatur, die Form des Muttermundes verändert sich, das kann man abtasten. Die Beschaffenheit des Gebärmutterhalsschleims kann man erfühlen. Ist das jetzt eigentlich mehr eine sichere Methode zur Familienplanung, also um schwanger zu werden, oder kann man damit genauso sicher verhüten?
Also genauso sicher verhüten kann man sicher nicht. Das ist die älteste Verhütungsmethode überhaupt. Unsere Großmütter sagten da immer, wir haben halt aufgepasst. Das Problem ist, die natürliche Familienplanung basiert auf einem exakt festgelegten Zyklus. Und das weiß man immer erst historisch. Das heißt, wenn der Monat zu Ende ist, weiß man, dieser Monat war wieder genau 28 Tage. Bei dieser natürlichen Familienplanung achtet man auf die Zeichen der Natur, um festzustellen, in welcher Phase meines Zyklus befinde ich mich. Bin ich in einer Zeit, wo ich nicht empfangen kann oder nicht? Und das ist ungefähr so, dass wir den Zeitpunkt des Eisprungs in der Zyklusmitte festlegen und 3 Tage davor und 3 Tage danach kann man prinzipiell schwanger werden. Das Problem ist, die Natur arbeitet gegen uns. Das heißt, in der Zeit der höchsten Empfängniswahrscheinlichkeit ist normalerweise das Bedürfnis nach Sexualität am größten und dann muss man entsprechende Alternativen ergreifen. Entweder die Enthaltsamkeit oder Methoden der mechanischen Empfängnisverhütung wie Kondomverkehr und dergleichen. Und man ist dann in dieser Phase von der Zuverlässigkeit dieser anderen Methoden abhängig.
Eigentlich sollte in Zeiten von Internet und einer aufgeklärten Gesellschaft das Wissen über Sexualität und Verhütung weit verbreitet sein, könnte man meinen. Tatsächlich gibt es aber auch heute, mancher würde sagen gerade heute, erstaunlich große Informationslücken. Das jedenfalls berichten Lehrer und Ärzte, die in Schulen, Praxen und Beratungsstellen mit Paaren ins Gespräch kommen. Etwa bei Pro Familia. Mirkus Miljanic hat deren Geschäftsstelle in Köln besucht.
Das Büro im 6. Stock eines Geschäftshauses an den Kölner Ringen ist klein und freundlich eingerichtet. Ein Schreibtisch, ein Regal, ein Tisch mit 4 Stühlen, grandios der Blick über Kölns Dächer. Nur der Dom fehle, sagt die Frauenärztin Gabriele Stöcker, den könne man auf der anderen Seite des Hauses sehen. Wer hierher kommt, interessiert sich aber ohnehin weniger für die gute Aussicht. Sie oder er interessiert sich für eine kleine Kiste.
Hier haben wir eine Zauberkiste, nenne ich mal. Da sind alle Verhütungsmittel drin, die es so auf dem Markt gibt.
3 Schubladen hat die Kiste. Jede Schublade ist randvoll mit den gängigen Verhütungsmitteln gefüllt. Schublade 1 enthält hormonelle Verhütungsmittel.
Die hormonellen Methoden, ja, da ist nochmal unten drunter aufgezeigt, was gibt es. Das sind die verschiedensten Pillen, von denen es natürlich ganz, ganz viele auf dem Markt gibt. Es kommen täglich neue dazu. Dann haben wir hier den Verhütungsring und das Verhütungspflaster. Dann noch das Stäbchen, was wir hier nicht drin haben, aber was natürlich auch immer erwähnt ist, die 3-Monats-Spritze.
Auf Schublade 2 hat Gabriele Stöcker fein säuberlich Spiralen geschrieben.
Also Kupferspirale, die Kupferkette, die Hormonspirale. Na, da können wir auch demonstrieren, wie liegen die in der Gebärmutter, die unterschiedlichen Größen, wie wird so eine Spirale eingeführt.
Schublade 3 schließlich ist Barrieremethoden wie Kondomen, dem Diaphragma und der Portio-Kappe vorbehalten. Alles darf in die Hand genommen werden. Die Frauen, wenn Paare zur Beratung kommen, natürlich auch die Männer, bekommen ein sinnliches Gefühl für Empfängnisverhütung. Natürlich erläutert Gabriele Stöcker auch mögliche Nebenwirkungen, etwa bei hormonellen Methoden. Außerdem spielen die Kosten der Verhütung eine nicht unerhebliche Rolle.
Ich sage immer, die Verhütungsmethode ist letztendlich immer eine Kompromisslösung zwischen all diesen Dingen. Sicherheit, also Verhütungssicherheit, Anwenderfreundlichkeit, Kosten, Nebenwirkungen, Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten ist natürlich auch immer ein Thema. Also das gehört alles mit dazu.
Die Ärztinnen stehen unter Schweigepflicht. Wer immer auch wissen möchte, wer mit wem über was gesprochen hat, absolut nichts dringt nach draußen. Diese Sicherheit ist Basis für eine gründliche Beratung, an deren Ende die Frauen möglichst ihre Verhütungsmethode gefunden haben. Und manchmal, sagt Gabriele Stöcker von Pro Familia Köln, lernen sich die Frauen noch näher kennen.
Was ich ganz schön fand, mal vielleicht so als schöne Erinnerung, das war eine Klientin, mit der habe ich eine Diaphragma-Anpassung gemacht. Und das ist für viele Frauen so das erste Mal, dass die mal sich selber berühren und mal selber lernen müssen, so wie fühlt sich das in meiner Scheide an und ne, wie das erste Mal Kontakt zu ihrem eigenen Körper bekommen. Und die fand das ganz toll, sagte, du musst dich 40 Jahre alt werden, um das mal selber kennenzulernen.
Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Um Verhütung geht's heute in der Sprechstunde. Unser Studiogast ist Professor Peter Mallmann von der Klinik für Frauenheilkunde an der Uni Köln. Die Drei-Monats-Spritze wurde im Beitrag eben angesprochen. Was wird da gespritzt?
Dabei wird das Hormon der zweiten Zyklushälfte, das sogenannte Gestagen, gespritzt, was übrigens auch in diesen Stäbchen, dem Implanon, enthalten ist.
Und für wen ist das geeignet?
Das ist zum Beispiel geeignet, wenn eine Frau nicht in der Lage ist, das genau selber anzuwenden. Also zum Beispiel bei betreutem Wohnen, bei geistig Behinderten dergleichen. Oder die Stewardess, die in verschiedenen Zeitzonen unterwegs ist und einfach eine sichere Empfängnisverhütung braucht. Mhm. Nachteil ist, wenn es liegt, dann liegt es. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, muss man die Geduld haben, bis die 3 Monate vorbei sind, oder man muss das Stäbchen wieder entfernen, wenn es Probleme und Nebenwirkungen gibt.
Relativ unbekannt in Deutschland als Verhütungsmittel ist die sogenannte Kupferkette. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist ein Verfahren, mit dem sozusagen die Implantation, also die Einnistung des Embryos verhindert wird, auf der anderen Seite aber auch das Aufsteigen der Spermien, die durch die Kupferionen, die dabei freigesetzt werden, in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt werden.
Also ähnlich wie die Spirale.
Ähnlich wie die Spirale auch. Mhm. Das heißt, auch hier gelten die Risiken der Spirale, Allergien gegen Kupfer und natürlich das Infektionsrisiko, gerade bei Frauen, die noch keine Kinder haben.
Ein besonderer Fall ist ja die sogenannte Pille danach. Das ist selbstverständlich kein normales Verhütungsmittel, sondern eher eine Notbremse. Kürzlich hat ein Fall in Köln bundesweites Aufsehen erregt, weil 2 katholische Krankenhäuser sich geweigert hatten, einer Frau, die vergewaltigt worden war, diese Pille danach zu verabreichen. Herr Mallmann, wie funktioniert oder wie wirkt diese Pille danach?
Die am häufigsten verwandte Pille danach, Elawan zum Beispiel, das sind Ovulationsverhinderer. Das heißt, sie verhindern den Eisprung. Fälschlicherweise hatte man gedacht, dass dieses auch die Implantation, die Einnistung des Embryos verhindern würde, also sozusagen ein Abortmittel darstellen würde. Aber klassischerweise ist die Pille danach nur ein Verhinderer des Eisprungs. Will man also die maximale Sicherheit erreichen, müsste man zusätzlich zu der klassischen Pille danach noch ein anderes Verfahren, wie zum Beispiel das Einlegen einer Spirale, vornehmen, um damit die 100%ige Sicherheit zu erreichen.
Das müsste man dann auch danach noch machen?
Auch danach machen, ja.
Und die Kritik der Kirche richtet sich jetzt gegen welches Verfahren?
Gegen die Spirale, die Implantation verhindert, aber die Pille danach, wie sie üblicherweise verwandt wird, hat keinen Einfluss auf das Einnisten des bereits entstandenen Lebens, sondern nur die Verhinderung des Eisprungs. Und das war das Missverständnis, was aber jetzt, wie wir alle wissen, auch von kirchlicher Seite geklärt wurde.
Wie lange nach dem Geschlechtsverkehr kann man denn die Pille danach nehmen?
Also optimal bis zu 3 Tage danach, wenn das Ereignis später bemerkt oder zur Kenntnis genommen wird, kann durch die Einlage der Spirale noch bis zu 5 Tage danach ein Empfängnis verhindert werden.
Vielen Dank,
Professor Peter Mallmann, Verhütung ist ein Thema, über das sich vieles sagen lässt, mehr als man im ersten Moment glaubt. Wir haben zum Beispiel nur knapp über Diaphragma und Kondom gesprochen und über manches andere auch nicht. Sie können uns anrufen, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten wollen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800-4464-4464. Noch einmal 00800-4464-4464. Unser Fax hat am Ende die 65 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deradio.de. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder mit den aktuellen Informationen aus der Medizin. Im Deutschlandfunk hören Sie die Sprechstunde. Am Mikrofon Carsten Schröder. Um Verhütung geht's heute Vormittag. Pille, Kondom, Spirale, wie man Schwangerschaften sicher und möglichst nebenwirkungsarm verhüten kann. Dazu können Sie uns anrufen, wenn Sie Fragen an unseren heutigen Experten im Studio haben. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800-4464-4464. Die Faxnummer hat am Ende die 65 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deradio.de. Zurück zu unserem Schwerpunktthema Verhütung. Pille, Kondom, Spirale, wie man Schwangerschaften sicher und vor allem nebenwirkungsarm verhüten kann. Sie können uns anrufen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800-4464-4464. Noch einmal 00800-4464-4464. Die Faxnummer hat am Ende die 65 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deradio.de. Unser Experte heute Vormittag ist Professor Peter Mallmann. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität in Köln. Und am Telefon in Hirschberg begrüße ich jetzt Herrn Thumm. Guten Morgen, Herr Thumm.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Ihre Frage.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar habe ich eine Tochter, die ist 14,5 Jahre alt, und da ist das Thema Verhütung seit ein paar Monaten aktuell. Ich habe eine Frage an den Herrn Professor, welche Methode er denn für dieses Alter empfehlen würde und welche Vor- und Nachteile es gibt.
Also gut 14. 14 Jahre ist natürlich sehr jung. Anforderungen sind klar. Erstens sicher, in dem Alter gibt es keine Toleranz gegenüber Misserfolg. Zweitens nebenwirkungsarm, weil dieses Kind natürlich keine Risiken in Kauf nehmen will. Normalerweise sagt man immer, für junge Mädchen ist die Pille das sicherste, weil man positive Nebeneffekte hat, sprich Zyklus regulieren kann, Hautprobleme, die häufig sind. Also pauschal würde man in diesem Alter zur Pille raten, wobei ich etwas zögere und es wäre mir lieber, das Mädel wäre über 16.
Warum?
Weil in dem Alter der Knochenaufbau stattfindet und der Knochenaufbau benötigt die körpereigenen weiblichen Hormone und deren Produktion wird durch die künstliche Zufuhr der Hormone der Pille etwas unterdrückt, sodass man in diesem Alter etwas auf die spätere Knochendichte achten muss.
Also ist die Empfehlung, wenn ich dazwischen gehen darf, bis 16 den beiden die Enthaltsamkeit nahebringen und danach die Pille in Aussicht stellen.
Also es gibt auch andere Methoden.
Ja, ich würde, wie gesagt,
alle anderen sind nicht sicher, oder?
Ja, die Sicherheit geht an erste Stelle. Also wenn man die Sicherheit an erste Stelle steht, muss man auch in diesem Alter, spätestens so ab 15, dann sich der Situation stellen und da würde ich so ab 15 die Pille empfehlen. Vielleicht kann man jetzt im Moment noch mit dem Mädel sprechen und über Alternativen aufklären, aber da die Sicherheit in diesem Alter wirklich an erster Stelle stehen muss, würde man im Zweifelfall sich für das sicherste Verfahren die Pille entscheiden. Spirale und all diese Dinge kommen nicht in Frage, also alternativ auch die natürliche Empfängnisverhütung ist in dem Alter absolut zu unsicher, das heißt entweder Pille oder den konsequenten, differenzierten Einsatz von Kondomen.
So wie Sie das sagen, Herr Mallmann, klingt es für mich, als kommt für Sie nur die Pille und sonst eigentlich gar nichts in Frage. Das mag jetzt bei dem 14-jährigen Mädchen auch noch ein besonderes Problem sein. Gilt das durchgängig für alle Altersgruppen?
Nein. Ganz klar, die natürliche Empfängnisverhütung ist zum Beispiel ideal für die Frau in einer intakten Beziehung mit stabilem Zyklus und wo das Entstehen einer Schwangerschaft keine Katastrophe wäre. Ich will zwar eigentlich nicht, aber wenn es dann passiert, dann ist es so. Das ist eine Situation für die natürliche Empfängnisverhütung. Die Frau, die schon Kinder hat, ist mit der Spirale bestens versorgt. Also die Pille ist nicht das Allround-Medikament für die Frau mit Wunsch nach Empfängnisverhütung. Mhm.
Auch jetzt nochmal zurück zu dem 14-jährigen Mädchen. Früher wurde die Pille ja auch, also bei so jungen Mädchen ist der Zyklus ja alles andere als unbedingt regelmäßig. Viele haben ja auch noch Probleme damit. Und da ist in der Vergangenheit die Pille oftmals als Weg diskutiert werden, das zu regulieren. Ist das aus Ihrer Sicht ein vernünftiger Weg?
Ja, das beste Medikament gegen schmerzhafte Regelblutung, gegen unregelmäßige Blutung, wie zum Beispiel Zwischenblutung, verkürzte Zyklen, ist gerade in dieser Altersgruppe die Pille.
Herr Thum, Sie haben uns mit Ihrer Frage viel, viel Anregung gegeben. Sind Ihre Fragen alle beantwortet?
Die sind alle beantwortet.
Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für den Anruf. In München ist Frau Scheurer am Telefon. Guten Morgen, Frau Scheurer.
Einen herzlichen guten Morgen und grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe meine Frage, bezieht sich auf die Männerpille. Was ist denn aus der geworden oder beziehungsweise wie weit wird denn das nach?
Eine gute Frage. Die Pille für den Mann, Herr Mallmann, wie sieht es aus damit?
Es gibt weltweite Bemühungen um die Pille für den Mann. Im Moment nichts, was man in die Praxis übernehmen kann. Problem ist A, Sicherheit, B, die Reversibilität. Das heißt, man will ja danach auch die Möglichkeit, sich noch offen halten. Leider also für uns konkret in der Praxis im Moment noch nichts in Aussicht, was sich zeitlich genau abschätzen kann.
Das heißt, was es dann nur noch gibt, ist die Sterilisation.
Die Sterilisation von Mann oder Frau. Mhm. Das Gerücht, dass Männer die Entwicklung der Pille aktiv unterdrücken wollen, ist übrigens nicht zutreffend. Also sind weltweit große, auch männliche Forschergruppen dabei, sich dem Problem Pille für den Mann zu widmen.
Mhm. Bei der Sterilisation wird immer gesagt, das ließe sich auch rückgängig machen. Und viele Männer haben natürlich Sorge, dass das nicht stimmt. Wie sieht's denn aus damit?
Also man sollte das rückgängig machen, auf keinen Fall in seine Lebensperspektive aufnehmen. Sozusagen, ich mache es mal, wenn sich dann die Situation ändert, mache ich es rückgängig. Also das rückgängig machen ist bei Frau und Mann mit einem großen operativen Aufwand oder bei der Frau, es bleibt dann ja meistens das Retortenbaby, mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden. Also man sollte sich vor der Sterilisation sicher sein, dass man keine Kinder mehr möchte und häufig, dass man dann doch durch Partnerwechsel oder andere Lebenssituationen seine Meinung ändert, dann ist es schon mit einem hohen Aufwand verbunden.
Frau Scheurer, vielen Dank.
Vielen Dank
für den Anruf. Wieder. Wir haben auch eine Menge E-Mails bekommen. Ich möchte Herrn Winkler zitieren, der mit seiner Frau das Problem hat. Ja, sie benutzt seit vielen Jahren eine Spirale und die war nach Auskunft ihrer Gynäkologin gut wirksam und seine Frau hatte auch keine Probleme. Zwischenzeitlich ist sie jetzt bei einer anderen Gynäkologin und die hat ihr eine Hormonspirale empfehlen wollen. Die Kupferspirale nehme man nicht mehr, das sei nicht mehr aktuell. Wie ist denn der aktuelle Stand in der Frage Kupferspirale oder Hormonspirale, will Herr Winkler wissen?
Die Kupferspirale ist immer noch ein weit verbreitetes Antikonzeptivum. Die Hormonspirale ist ein wunderbares Medikament zur Regulation von Blutungsstörungen, was den positiven Nebeneffekt der Empfängnisverhütung hat. Das heißt, Frauen, die zu starke Regelblutungen haben, sind durch die Hormonspirale wunderbar behandelt. Aber eine Frau, die mit der Kupferspirale gut zurechtkommt oder die umgekehrt keinerlei Probleme mit ihren Tagen hat, nur die empfängnisverhütende Wirkung über 5 Jahre geregelt haben will, für die ist die klassische Kupferspirale immer noch die Methode der Wahl.
Wie ist denn das mit der Zuverlässigkeit oder der Sicherheit? Unterscheiden die sich?
Nein, der Pearl-Index, ein Parameter der Zuverlässigkeit eines Verfahrens, ist in beiden Verfahren in der Größenordnung der Antibabypille extrem hoch.
Letzte Frage von jemandem, der nicht unterschrieben hat, deswegen nehme ich an, will er nicht genannt werden, ist eine Dame. Ist es richtig, dass hormonelle Verhütung zum späteren Zeitpunkt Mehrlingsschwangerschaften begünstigt?
Nein. Die Einnahme der Pille hat keinen Einfluss auf die zukünftige Fertilität. Die Mehrlingsschwangerschaften, wenn sie nicht natürlich entstanden sind, sind immer Folge einer gezielten Hormonbehandlung im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung, wo man die Eierstöcke stimuliert. Also genau das Gegenteil macht, was die Pille macht. Also ganz klar, Pille hat keinen Einfluss auf die spätere Fruchtbarkeit, weder positiv noch negativ.
Pille, Kondom, Spirale. Wie man Schwangerschaften sicher und vor allem nebenwirkungsarm verhüten kann, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Unser Studiogast ist Professor Peter Mallmann, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde an der Universität Köln. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die Faxnummer hat am Ende die 65. Die E-Mail-Adresse sprechstunde@dradio.de. Wir werden Ihre Fragen auch im dritten Teil der Sendung beantworten.
Deutschlandfunk Sprechstunde.
Im Studio Carsten Schröder. Verhütung, Pille, Kondom, Spirale. Wie man Schwangerschaften sicher und vor allem nebenwirkungsarm verhüten kann. Das ist heute Vormittag unser Schwerpunktthema. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Zurück zu unserem Schwerpunktthema. Verhütung, Pille, Kondom, Spirale. Wie man Schwangerschaften sicher und vor allem nebenwirkungsarm verhüten kann. Unser Studiogast ist Professor Peter Mallmann, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität Köln. Bis zum Ende der Sendung wollen wir Ihre Hörerfragen beantworten. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons ist die 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Unser Fax hat am Ende die 65 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@dradio.de. Und am Telefon in Frankfurt am Main begrüße ich Herrn Professor Runne. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ich würde gerne eine Frage zur Pille danach an Herrn Professor Mallmann stellen. Ja? Vorab eine Anmerkung zu Ihrer Hinweis, kurz vor 10:30 sagten Sie, zwei Kölner katholische Krankenhäuser hätten sich geweigert, die Pille danach zu verschreiben bzw. auszuhändigen. Das ist bekanntermaßen nicht der Fall. Das heißt, es ist eine falsche Behauptung, die so durch die Presse ging, weil diese Dame damals, diese Frau, vermutlich vergewaltigt, bereits die Pille danach von der Notärztin Frau Maiborm erhalten hatte. Das heißt, diese beiden Kliniken haben das nicht verweigert. Und zweitens, sie gehörten nicht zu diesen 5 Kliniken in Köln, die für die anonyme Spurensuche nach Sexualdelikten tätig und zugelassen waren.
Okay. Das heißt, wir wollen aber diese Diskussion.
Nicht, ich sage nur, weil sie das verbreiten, wollte ich das richtigstellen, auch vor der Hörerschaft. Diese 5 Kliniken in Köln, die da zugelassen sind, die beiden katholischen gehören nicht dazu. Sie waren also nicht autorisiert, diese angefragte Untersuchung durchzuführen.
Ja, gut,
jetzt kommt die Frage an Professor Mallmann.
Das wäre schön.
Pille danach, in der Sendung vom 28. Januar, Professor Mallmann, haben Sie in der Sendung Religion und Gesellschaft ausdrücklich bejaht, dass die Pille danach auch eine einnistungshemmende Wirkung haben kann? Das heißt auch eine abtreibende Wirkung. Jetzt in dieser Sendung haben Sie gesagt, es sei nicht der Fall. Da ist jetzt die Frage, was hat sich innerhalb von 8 Wochen geändert? Und
Herr Mallmann, dann würde ich Sie
diese Erhebung von IMABE, Institut für medizinische Anthropologie in Wien, hat am 15.02.13 ins Netz gestellt, eine sehr genaue Erhebung. Und da ist abhängig von der Zeitachse auch eine einnistungshemmende Wirkung nachgewiesen.
Also es gibt 2, wenn man so will, Pillen danach. Die übliche Pille danach ist eine klassische Ovulation, also Eisprunghemmung. Ellermann ist das übliche Präparat, was hier zugelassen ist in Deutschland. Es gibt international hier nicht zugelassen das Antiprogesteron Mifepristone, ein Präparat, was auch die Implantation verhindert. Das heißt, wenn man pauschal die Frage Pille danach weltweit beantworten muss, muss man sagen, es gibt auch Pillen danach, die die Einnistung verhindern. Allerdings die hier üblicherweise angewandten Präparate haben nur den Effekt der Empfängnisverhütung, was natürlich auch die Misserfolgsquote von 1-2% erklärt, nämlich die Frauen, die nach bereits erfolgtem Eisprung die Pille danach nehmen und die dann trotzdem schwanger werden. Diesen Frauen kann man entweder mit Mifepristone oder mit der Spirale danach helfen.
Die Pille danach sozusagen nicht ein normales Verhütungsmittel, das haben wir auch immer klar gesagt, sondern ein Sonderfall, ja, der aber natürlich in diese Sendung und in die Diskussion darum hineingehört. Deswegen danke ich Ihnen für Ihren Anruf, Herr Runne in Frankfurt. Am Telefon in Weinstadt ist Frau Schulze. Guten Morgen, Frau Schulze.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Also, mich interessiert die Gebärmutter-Halskrebsvorsorge. Wie sieht es da aus bei 13-jährigen Mädchen? Da wird empfohlen die Impfung.
Frau Schulz, da die Leitung so ganz furchtbar schlecht ist, wiederhole ich das jetzt nochmal. Sie wollten wissen, wie die Gefahr des Gebärmutterhalskrebses bei 13-jährigen Mädchen sind. Vor allen Dingen, Sie bringen das in Verbindung mit der Impfung bei einer 13-Jährigen. Herr Mallmann.
Ja, über die Impfung muss auf jeden Fall vor Pillenerstverordnung gesprochen werden. Nämlich sie macht, wenn überhaupt, nur Sinn vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Da wir unter der Pille eine geringfügige Zunahme des Risikos von Gebärmutterhalskrebs haben, darüber kann man lange informieren und sprechen, ist die Empfehlung, die auch in den aktuellen Leitlinien unserer Fachgesellschaft so verankert ist, dass man jede Gelegenheit der Pillenerstverordnung nutzen sollte, über die Möglichkeit der Impfung zu sprechen. Und die Empfehlung der Gynäkologen ist im Regelfall die nach entsprechender Risikoaufklärung, dass man vor der Pilleneinnahme die Impfung gerade beim 13-jährigen Mädchen vornehmen sollte.
Ist Ihre Frage beantwortet?
Vielen Dank.
Dann danke ich für den Anruf. Wir haben sehr viele E-Mails bekommen und erstaunlich viele, unter anderem mehrere zum Thema Nuva-Ring. Ich zitiere, die meisten sind anonym. Ich zitiere eine Dame, sie schreibt stellvertretend für ihre Schwiegertochter, kann auch der Nuva-Ring durchgehend ein halbes oder ein ganzes Jahr angewendet werden, ohne 7 Tage Pause. Die Schwiegertochter leidet unter dem prämenstruellen Syndrom ganz extrem. Jetzt vielleicht erstmal vorweg, was ist denn der Nuva-Ring für alle, die dies nicht wissen?
Also für die Frauen, die eine Pille nicht schlucken wollen, gibt es die Möglichkeiten, das anderweitig zu applizieren. Entweder über ein Hormonpflaster, das EFRA, oder durch einen Ring, den man in die Scheide einführt, den Nuva-Ring. Das sind Präparate, die kontinuierlich die jeweiligen Hormone abgeben. Und ein Nuva-Ring kann ganz genau wie die Pille auch in einem sogenannten Langzyklus, also über 6 oder 12 Monate ohne Pause genommen werden. Das ist also für diese Patienten, die unter Beschwerden kurz vor der Regelblutung klagt, eine ideale Form der Empfängnisverhütung. Warum man nicht allen Frauen diese Form der Empfängnisverhütung anbietet, weil es ein paar Vorteile hat, muss nicht schlucken, die Leber wird weniger belastet, ist daran begründet, dass es nicht jedermanns Sache ist, so einen Ring in der Scheide zu tragen. Manche haben Missempfindungen oder verstärkten Ausfluss und ist auch nicht jedermanns Sache, immer ein Pflaster auf der Haut zu tragen. Aber um die Frage zu beantworten, man kann diesen Nuva-Ring also auch problemlos 6 oder 12 Monate ohne Pause liegen lassen.
Mhm. Ist denn eine Anwendung ohne Pause überhaupt sinnvoll, wenn jedes halbe Jahr zur Kontrolle ein Papptest gemacht werden muss, fragt die Dame weiter.
Ja, die Einnahme ohne Pause hat eine Reihe von Vorteilen, vor allen Dingen bei menstruationsabhängigen Beschwerden, also Frauen, die sehr schmerzhafte Regelblutung haben, die also unter ihren Tagen richtig leiden, ist die Einnahme der Pille oder anderer Verfahren ohne Pause über 6 oder 12 Monate die Therapie der Wahl. Bloß spätestens nach 12 Monaten sollte man eine Einnahmepause vornehmen, damit die Schleimhaut einmal abbluten kann.
Aber die Frage der Verträglichkeit beschäftigt viele Frauen, deswegen frage ich nochmal nach. Ist der Nuva-Ring nach all dem, was Sie beschrieben haben, nicht irgendwie verträglicher als andere Methoden, als die Pille?
Ja, er ist verträglicher, ist also mit einer geringeren Leberbelastung verbunden. Allerdings das Thromboserisiko ist jetzt nicht so dramatisch niedriger. Also Aufklärung darüber, dass es diese Methode gibt, ja, aber man muss subjektiv entscheiden, ob man, wie gesagt, diesen Ring in der Scheide haben möchte oder nicht.
Ein anderes großes Thema ist, was viele beschäftigt, ist das Thema Familienplanung bzw. abgeschlossene Familienplanung. Stellvertretend für viele eine Hörerin aus Hamburg, Frau Klostermann, sie ist 35, sie hat 2 Kinder und die Familienplanung ist abgeschlossen. Und sie fragt, Kupfer oder Hormonspirale oder Sterilisation, was würden Sie ihr raten?
Das ist ein Aufklärungsproblem. Die Sterilisation ist bei Mann und Frau ein operativer Eingriff mit den damit verbundenen üblichen Risiken einer jeden Operation, der Eingriff selber und die Narkose. Dafür ist er irreversibel, das heißt, damit hat man das Thema Empfängnisverhütung geregelt. Die Spirale ist ein reversibles Verfahren mit einer ähnlich geringen Risiko- und Nebenwirkungsquote. Allerdings muss die Spirale alle 5 Jahre gewechselt werden und hat andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel ein etwas erhöhtes Infektionsrisiko. Also in der Praxis muss man über die Alternativen aufklären mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Und man muss als betroffene Frau oder Mann selber entscheiden, was man bevorzugt.
Wenn, wie in diesem Fall, die Dame sagt, also sie hat 2 Kinder, mehr Kinder will sie definitiv nicht. Was würde aus Ihrer Sicht jetzt für eine Spirale, Kupfer- oder Hormonspirale oder für eine Sterilisation sprechen?
Also alles abgeschlossen, auch in Zukunft keine neue Perspektive, dann die Operation des Mannes oder der Frau, das Problem ist geregelt, man muss sich um nichts mehr kümmern. Wenn man das Gefühl, ich könnte noch, wenn ich wollte, oder man möchte sich die Optionen aufhalten, gerade die späte Schwangerschaft, der Wunsch nach später Schwangerschaft, sehr häufig in Partnerwechsel verbunden. Also wenn man sich das noch offen halten sollte, unbedingt ein reversibles Verfahren, wie zum Beispiel die Spirale. Wenn man Angst vor Narkosen, Operationen und dergleichen hat, auch dann gibt es keine Alternative, dann nur die Spirale oder die Pille.
Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, sie schreibt, ich lebe in einer festen Partnerschaft, wir haben keinen Kinderwunsch, derzeit verhüten wir mit Kondomen, weil die Pille zum einen altersbedingt, die Dame ist 39, und zum anderen wegen der Nebenwirkungen, das sind bei ihr Depressionsanfälligkeit, nicht möglich ist. Einen Fremdkörper möchte sie sich ebenfalls nicht einsetzen lassen, also auch keine Spirale. Welche Methoden gibt es denn noch außer den Kondomen? Und sie fragt zum Beispiel nach dem sogenannten Persona-Computer.
Ja, in dieser Situation ist die natürliche Empfängnisverhütung ganz klar die Methode der Wahl. Die natürliche Empfängnisverhütung bedient sich der Symptome, die uns die Natur zur Überwachung des Zyklus anbietet, ob man das jetzt durch Temperaturmessungen macht oder ob man die Hormonkonzentration im Urin durch einen Computer, den Persona, messen lässt. Dort gibt es verschiedene Anwendungen, aber das hat den entscheidenden Vorteil, dass man die Anwendung von Kondomen oder anderer Verfahren der mechanischen Empfängnisverhütung auf ein schmales Zeitfenster der empfängniswahrscheinlichen Tage reduzieren kann. Also natürliche Familienplanung mit entsprechenden computerassistierten Unterstützungen ist ein sinnvolles Verfahren in einer festen Beziehung.
Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Schulze aus München. Guten Morgen, Frau Schulze.
Ja, guten Tag, Herr Schröder.
Sie wollen was zur Sterilisation wissen.
Und es geht darum, wenn ein Mann vor 20 Jahren sich hat die Samenleiter durchtrennen lassen, kann das jetzt solche Spätfolgen haben, dass es Erektionsstörungen gibt und dass die sexuelle Lust irgendwie verschwindet und oder dass die Hoden atrophieren und dass da irgendwie alles verschwindet?
Also nach der verfügbaren Literatur ist die Sterilisation des Mannes nicht mit späteren Problemen wie erektiler Dysfunktion, Libidoverlust und dergleichen verbunden. Also diese Frage kann man mit einem Nein beantworten.
Also muss das andere Ursachen haben?
Ja,
dann.
Man sollte in dem Fall unbedingt einen Urologen aufsuchen, um nachzuschauen, ob es irgendwelche anderen organischen Erklärungen dafür gibt. Vor allen Dingen ist ja die in dem betreffenden Fall geschilderten Symptome auch schon mal Begleitsymptome ganz anderer Erkrankungen, sodass hier urologisch und gegebenenfalls auch internistisch weiter abgeklärt werden muss.
Aha, dafür danke ich Ihnen, ja.
Wir danken für den Anruf. Ja. Vielen Dank, Frau Schulze. Eine Frage, die auch bitte wieder anonym gestellt werden soll, über E-Mail von einer Dame. Sie sagt, ich habe lange Jahre mit der Pille problemlos verhütet. Nun habe ich vor 4 Monaten mein erstes Kind bekommen und denke so langsam über das Abstillen und über Verhütung nach. Während der Schwangerschaft wurde ein erhöhtes Thromboserisiko festgestellt und sie musste Heparine spritzen. Außerdem hatte sie bei der Einnahme der Pille den Eindruck, dass sich dies negativ auf die Libido einwirke. Welches Verhütungsmittel würden Sie empfehlen? Fragt sie.
Klare Antwort, die Pille in dieser Situation nicht. Das erhöhte Thromboserisiko ist eine relative Kontraindikation. Eine Frau, die bereits ein Kind geboren hat, ist eigentlich die lehrbuchmäßige Indikationsstellung für die mechanische Empfängnisverhütung in Form einer Spirale. Wenn es keine Zyklusprobleme gibt, in Form einer normalen Kupferspirale, handelsüblich, bei bestehenden Blutungsproblemen, verstärkter Regelblutung und dergleichen, gegebenenfalls eine Hormonspirale. Diese Situation ist also klassisch für eine Spirale.
Noch eine Frage. Die Hörerin ist 31 Jahre alt und hatte 11 Jahre lang die Antibabypille genommen. Vor fast anderthalb Jahren hat sie endgültig abgesetzt. Seitdem hat sie keine Periode mehr bekommen. Was kann das bedeuten?
Dies ist eine Diagnose, die medizinisch Postpillamenorrhoe genannt wird. Das heißt das Ausbleiben der Regelblutung nach Absetzen der Pille. Dies ist eine Situation, die, wenn Kinderwunsch besteht, Anlass zu einer differenzierten Diagnostik ist. Das heißt, man muss konkret nachschauen, wo liegt die Störung? Sind es die Eierstöcke, die verlernt haben, Hormone zu produzieren? Oder ist es die Hirnanhangdrüse, die das Kommando an die Eierstöcke produziere Hormone nicht in ausreichendem Maße umsetzt? Konkret bedeutet es, man muss einen Hormonstatus machen, die Ursache zu ermitteln und dann davon abhängig, ob man Kinderwunsch hat oder nur eine allgemeine Gesundheitsprävention betreiben möchte, schauen, was man macht.
Herzlichen Dank an Professor Peter Mallmann. Das war die Sprechstunde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.